Erster Anhang. Zusatz zur Neuausgabe 1918. Einwendungen, die mir gleich nach dem Erscheinen dieses Buches von philosophischer Seite her gemacht worden sind, veranlassen mich, die folgende kurze Ausführung dieser Neuausgabe hinzuzufügen. Ich kann mir gut denken, dass es Leser gibt, die für den übrigen Inhalt dieses Buches Interesse haben, die aber das Folgende als ein ihnen überflüssiges und fernliegendes abstraktes Begriffsgespinst ansehen. Sie können diese kurze Darstellung ungelesen lassen. Allein innerhalb der philosophischen Weltbetrachtung tauchen Probleme auf, die mehr in gewissen Vorurteilen der Denker als im naturgemäßen Gang jedes menschlichen Denkens selbst ihren Ursprung haben. Was sonst in diesem Buche behandelt ist, das scheint mir eine Aufgabe zu sein, die jeden Menschen angeht, der nach Klarheit ringt in Bezug auf das Wesen des Menschen und dessen Verhältnis zur Welt. Das Folgende aber ist mehr ein Problem, von dem gewisse Philosophen fordern, dass es behandelt werde, wenn von den in diesem Buche dargestellten Dingen die Rede ist, weil diese Philosophen sich durch ihre Vorstellungsart gewisse nicht allgemein vorhandene Schwierigkeiten geschaffen haben. Geht man ganz an solchen Problemen vorbei, so sind dann gewisse Persönlichkeiten schnell mit dem Vorwurf des Dilettantismus und dergleichen bei der Hand. Und es entsteht die Meinung, als ob der Verfasser einer Darstellung wie der in diesem Buche gegebenen mit Ansichten sich nicht auseinandergesetzt hätte, die er in dem Buche selbst nicht besprochen hat. Das Problem, das ich hier meine, ist dieses. Es gibt Denker, welche der Meinung sind, dass sich eine besondere Schwierigkeit ergäbe, wenn man begreifen will, wie ein anderes menschliches Seelenleben auf das eigene des Betrachters wirken könne. Sie sagen, meine bewusste Welt ist in mir abgeschlossen, eine andere bewusste Welt ebenso in sich. Ich kann in die Bewusstseinswelt eines anderen nicht hineinsehen. Wie komme ich dazu, mich mit ihm in einer gemeinsamen Welt zu wissen? Diejenige Weltansicht, welche es für möglich hält, von der bewussten Welt aus auf eine unbewusste zu schließen, die nie bewusst werden kann, versucht diese Schwierigkeit in der folgenden Art zu lösen. Sie sagt, die Welt, die ich in meinem Bewusstsein habe, ist die in mir repräsentierte Welt einer von mir bewusst nicht zu erreichenden Wirklichkeitswelt. In dieser liegen die mir unbekannten Veranlasser meiner Bewusstseinswelt. In dieser liegt auch meine wirkliche Wesenheit, von der ich ebenfalls nur einen Repräsentanten in meinem Bewusstsein habe. In dieser liegt aber auch die Wesenheit des anderen Menschen, der mir gegenübertritt. Was nun im Bewusstsein dieses anderen Menschen erlebt wird, das hat seine von diesem Bewusstsein unabhängige entsprechende Wirklichkeit in seiner Wesenheit. Diese wirkt in dem Gebiet, das nicht bewusst werden kann, auf meine prinzipielle unbewusste Wesenheit. Und dadurch wird in meinem Bewusstsein eine Repräsentanz geschaffen für das, was in einem von meinem bewussten Erleben ganz unabhängigen Bewusstsein gegenwärtig ist. Man sieht, es wird hier zu der von meinem Bewusstsein erreichbaren Welt eine für dieses im Erleben unerreichbare hypothetisch hinzugedacht, weil man sich sonst zu der Behauptung gedrängt glaubt, alle Außenwelt, die ich meine vor mir zu haben, sei nur meine Bewusstseinswelt. Und das ergäbe die solipsistische Absurdität, auch die anderen Personen lebten nur innerhalb meines Bewusstseins. Klarheit über diese durch manche erkenntnistheoretische Strömungen der neueren Zeit geschaffenen Frage kann man gewinnen, wenn man vom Gesichtspunkte der geistgemäßen Beobachtung, der in der Darstellung dieses Buches eingenommen ist, die Sache zu überschauen trachtet. Was habe ich denn zunächst vor mir, wenn ich einer anderen Persönlichkeit gegenüberstehe? Ich sehe auf das Nächste. Es ist die mir als Wahrnehmung gegebene sinnliche Leibeserscheinung der anderen Person. Dann noch etwa die Gehörwahrnehmung dessen, was sie sagt, und so weiter. Alles dies starre ich nicht bloß an, sondern es setzt meine denkende Tätigkeit in Bewegung. Indem ich denkend vor der anderen Persönlichkeit stehe, kennzeichnet sich mir die Wahrnehmung gewissermaßen als seelisch durchsichtig. Ich bin genötigt, im denkenden Ergreifen der Wahrnehmung mir zu sagen, dass sie dasjenige gar nicht ist, als was sie in den äußeren Sinnen erscheint. Die Sinneserscheinung offenbart in dem, was sie unmittelbar ist, ein anderes, was sie mittelbar ist. Ihr sich vor mich hinstellen ist zugleich ihr Auslöschen als bloße Sinneserscheinung. Aber was sie in diesem Auslöschen zur Erscheinung bringt, das zwingt mich als denkendes Wesen, mein Denken für die Zeit ihres Wirkens auszulöschen und an dessen Stelle ihr Denken zu setzen. Dieses ihr Denken aber ergreife ich in meinem Denken als Erlebnis wie mein eigenes. Ich habe das Denken des anderen wirklich wahrgenommen. Denn die als Sinneserscheinung sich auslöschende unmittelbare Wahrnehmung wird von meinem Denken ergriffen. Und es ist ein vollkommen in meinem Bewusstsein liegender Vorgang, der darin besteht, dass sich an die Stelle meines Denkens das andere Denken setzt. Durch das sich Auslöschen der Sinneserscheinung wird die Trennung zwischen den beiden Bewusstseinssphären tatsächlich aufgehoben. Das repräsentiert sich in meinem Bewusstsein dadurch, dass ich im Erleben des anderen Bewusstseinsinhaltes mein eigenes Bewusstsein ebenso wenig erlebe, wie ich es im traumlosen Schlafe erlebe. Wie in diesem mein Tagesbewusstsein ausgeschaltet ist, so im Wahrnehmen des fremden Bewusstseinsinhalts der eigene. Die Täuschung, als ob dies nicht so sei, rührt nur davon her, dass im Wahrnehmen der anderen Person erstens an die Stelle der Auslöschung des eigenen Bewusstseinsinhaltes nicht Bewusstlosigkeit tritt, wie im Schlafe, sondern der andere Bewusstseinsinhalt. Und zweitens, dass die Wechselzustände zwischen Auslöschen und Wiederaufleuchten des Bewusstseins von mir selbst zu schnell aufeinander folgen, um für gewöhnlich bemerkt zu werden. Das ganze hier vorliegende Problem löst man nicht durch künstliche Begriffskonstruktionen, die von Bewusstem auf solches schließen, das nie bewusst werden kann, sondern durch wahres Erleben dessen, was sich in der Verbindung von Denken und Wahrnehmung ergibt. Es ist dies bei sehr vielen Fragen der Fall, die in der philosophischen Literatur auftreten. Die Denker sollten den Weg suchen zu unbefangener geistgemäßer Beobachtung. Stattdessen schieben sie vor die Wirklichkeit eine künstliche Begriffskonstruktion hin. In einer Abhandlung Eduard von Hartmanns »Die letzten Fragen der Erkenntnistheorie und Metaphysik« in der Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 108. Band, Seite 55 folgende, wird meine Philosophie der Freiheit in die philosophische Gedankenrichtung eingereiht, die sich auf einen erkenntnistheoretischen Monismus stützen will. Ein solcher Standpunkt wird von Eduard von Hartmann als ein unmöglicher abgelehnt. Dem liegt Folgendes zugrunde. Gemäß der Vorstellungsart, welche sich in dem genannten Aufsatze zum Ausdruck bringt, gibt es nur drei mögliche erkenntnistheoretische Standpunkte. Entweder man bleibt auf dem naiven Standpunkt stehen, welcher die wahrgenommenen Erscheinungen als wirkliche Dinge außer dem menschlichen Bewusstsein nimmt. Dann fehlte es einem an kritischer Erkenntnis. Man sehe nicht ein, dass man mit seinem Bewusstseinsinhalt doch nur in dem eigenen Bewusstsein sei. Man durchschaue nicht, dass man es nicht mit einem Tische an sich zu tun habe, sondern nur mit dem eigenen Bewusstseinsobjekte. Wer auf diesem Standpunkte bleibe oder durch irgendwelche Erwägungen zu ihm wieder zurückkehre, der sei naiver Realist. Allein dieser Standpunkt sei eben unmöglich, denn er verkenne, dass das Bewusstsein nur seine eigenen Bewusstseinsobjekte habe. Oder man durchschaue diesen Sachverhalt und gestehe sich ihn voll ein. Dann werde man zunächst transzendentaler Idealist. Man müsse dann aber ablehnen, dass von einem Dinge an sich jemals etwas im menschlichen Bewusstsein auftreten könne. Dadurch entgehe man aber nicht dem absoluten Illusionismus, wenn man nur konsequent genug dazu sei. Denn es verwandelt sich einem die Welt, der man gegenübersteht, in eine bloße Summe von Bewusstseinsobjekten, und zwar nur von Objekten des eigenen Bewusstseins. Auch die anderer Menschen sei man dann, absurderweise, gezwungen, nur als im eigenen Bewusstseinsinhalt allein anwesend zu denken. Ein möglicher Standpunkt sei nur der dritte, der transzendentale Realismus. Dieser nimmt an, es gibt Dinge an sich. Aber das Bewusstsein kann in keiner Weise im unmittelbaren Erleben mit ihnen zu tun haben. Sie bewirken jenseits des menschlichen Bewusstseins auf eine Art, die nicht ins Bewusstsein fällt, dass in diesem die Bewusstseinsobjekte auftreten. Man kann auf diese Dinge an sich nur durch Schlussfolgerung aus dem allein erlebten, aber eben bloß vorgestellten Bewusstseinsinhalt kommen. Eduard von Hartmann behauptet nun in dem genannten Aufsatze, ein erkenntnistheoretischer Monismus, als den er meinen Standpunkt auffasst, müsse sich in Wirklichkeit zu einem der drei Standpunkte bekennen. Er tue dies nur nicht, weil er die tatsächlichen Konsequenzen seiner Voraussetzungen nicht ziehe. Und dann wird in dem Aufsatz gesagt, wenn man herausbekommen will, welchem erkenntnistheoretischen Standpunkt ein angeblicher erkenntnistheoretischer Monist angehört, so braucht man ihm nur einige Fragen vorzulegen und ihn zur Beantwortung derselben zu zwingen. Denn von selbst lässt sich kein solcher zur Äußerung über diese Punkte herbei. Und auch der Beantwortung direkter Fragen wird er auf alle Weise auszuweichen suchen, weil jede Antwort den Anspruch auf erkenntnistheoretischen Monismus als einen von den drei anderen verschiedenen Standpunkten aufhebt. Diese Fragen sind folgende. Erstens, sind die Dinge in ihrem Bestande kontinuierlich oder intermittierend? Wenn die Antwort lautet, sie sind kontinuierlich, so hat man es mit irgendeiner Form des naiven Realismus zu tun. Wenn sie lautet, sie sind intermittierend, so liegt transzendentaler Idealismus vor. Wenn sie aber lautet, sie sind einerseits als Inhalte des absoluten Bewusstseins oder als unbewusste Vorstellungen oder als Wahrnehmungsmöglichkeiten kontinuierlich, andererseits als Inhalte des beschränkten Bewusstseins intermittierend, so ist transzendentaler Realismus konstatiert. Zweitens, wenn drei Personen an einem Tisch sitzen, wie viele Exemplare des Tisches sind vorhanden? Wer antwortet eines, ist naiver Realist. Wer antwortet drei, ist transzendentaler Idealist. Wer aber antwortet vier, der ist transzendentaler Realist. Es ist dabei allerdings vorausgesetzt, dass man so Ungleichartiges wie den einen Tisch als Ding an sich und die drei Tische als Wahrnehmungsobjekte in den drei Bewusstseinen unter die gemeinsame Bezeichnung Exemplare des Tisches zusammenfassen dürfe. Wem dies als eine zu große Freiheit erscheint, der wird die Antwort einer und drei geben müssen, anstatt vier. Drittens, wenn zwei Personen allein in einem Zimmer zusammen sind, wie viele Exemplare dieser Personen sind vorhanden? Wer antwortet zwei, ist naiver Realist. Wer antwortet vier, nämlich in jedem der beiden Bewusstseine ein Ich und ein anderer, der ist transzendentaler Idealist. Wer aber antwortet sechs, nämlich zwei Personen als Dinge an sich und vier Vorstellungsobjekte von Personen in den zwei Bewusstseinen, der ist transzendentaler Realist. Wer den erkenntnistheoretischen Monismus als einen von diesen drei Standpunkten verschiedenen erweisen wollte, der müsste auf jede dieser drei Fragen eine andere Antwort geben. Ich wüsste aber nicht, wie diese lauten könnte. Die Antworten der Philosophie der Freiheit müssten so lauten. Erstens, wer von den Dingen nur die Wahrnehmungsinhalte erfasst und diese für die Wirklichkeit nimmt, ist naiver Realist. Und er macht sich nicht klar, dass er eigentlich diese Wahrnehmungsinhalte nur so lange für bestehend ansehen dürfte, als er auf die Dinge hinsieht. Dass er also, was er vor sich hat, als intermittierend denken müsste. Sobald er sich aber klar darüber wird, dass Wirklichkeit nur im gedankendurchsetzten Wahrnehmbaren vorhanden ist, gelangt er zu der Einsicht, dass der als intermittierend auftretende Wahrnehmungsinhalt durchsetzt von dem im Denken Erarbeiteten sich als kontinuierlich offenbart. Als kontinuierlich muss also gelten, der von dem erlebten Denken erfasste Wahrnehmungsgehalt, von dem das, was nur wahrgenommen wird, als intermittierend zu denken wäre, wenn es, was nicht der Fall ist, wirklich wäre. Zweitens, wenn drei Personen an einem Tisch sitzen, wie viele Exemplare des Tisches sind vorhanden? Es ist nur ein Tisch vorhanden. Aber solange die drei Personen bei ihren Wahrnehmungsbildern stehen bleiben wollten, müssten sie sagen, diese Wahrnehmungsbilder sind überhaupt keine Wirklichkeit. Sobald sie zu dem in ihrem Denken erfassten Tisch übergehen, offenbart sich ihnen die eine Wirklichkeit des Tisches. Sie sind mit ihren drei Bewusstseinsinhalten in dieser Wirklichkeit vereinigt. Drittens, wenn zwei Personen allein in einem Zimmer zusammen sind, wie viele Exemplare dieser Personen sind vorhanden? Es sind ganz gewiss nicht sechs, auch nicht im Sinne des transzendentalen Realisten Exemplare vorhanden, sondern nur zwei. Nur hat jede der Personen zunächst sowohl von sich wie von der anderen Person nur das unwirkliche Wahrnehmungsbild. Von diesen Bildern sind vier vorhanden, bei deren Anwesenheit in den Denktätigkeiten der zwei Personen sich die Ergreifung der Wirklichkeit abspielt. In dieser Denktätigkeit übergreift eine jede der Personen ihre Bewusstseinssphäre. Die der anderen und der eigenen Person lebt in ihr auf. In den Augenblicken dieses Auflebens sind die Personen ebenso wenig in ihrem Bewusstsein beschlossen wie im Schlafe. Nur tritt in den anderen Augenblicken das Bewusstsein von diesem Aufgehen in dem anderen wieder auf, sodass das Bewusstsein einer jeden der Personen im denkenden Erleben sich und den anderen ergreift. Ich weiß, dass der transzendentale Realist dieses als einen Rückfall in den naiven Realismus bezeichnet. Doch habe ich bereits in dieser Schrift darauf hingewiesen, dass der naive Realismus für das erlebte Denken seine Berechtigung behält. Der transzendentale Realist lässt sich auf den wahren Sachverhalt im Erkenntnisvorgang gar nicht ein. Er schließt sich von diesem durch ein Gedankengespinst ab und verstrickt sich in diesem. Es sollte der in der Philosophie der Freiheit auftretende Monismus auch nicht erkenntnistheoretischer genannt werden, sondern, wenn man einen Beinamen will, Gedankenmonismus. Das alles wurde durch Eduard von Hartmann verkannt. Er ging auf das Spezifische der Darstellung in der Philosophie der Freiheit nicht ein, sondern behauptete, ich hätte den Versuch gemacht, den Hegelschen universalistischen Panlogismus mit Humes individualistischem Phänomenalismus zu verbinden, während in der Tat die Philosophie der Freiheit als solche gar nichts mit diesen zwei Standpunkten, die sie angeblich zu vereinigen bestrebt ist, zu tun hat. Hier liegt auch der Grund, warum es mir nicht naheliegen konnte, mich zum Beispiel mit dem erkenntnistheoretischen Monismus Johannes Remkes auseinanderzusetzen. Es ist eben der Gesichtspunkt der Philosophie der Freiheit ein ganz anderer, als was Eduard von Hartmann und andere erkenntnistheoretischen Monismus nennen.